SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Studiogast ist die Landwirtin des Jahres, was ziemlich sensationell ist, denn es gab noch nie eine Landwirtin des Jahres. Immer nur Landwirte, nur Männer. Aber dann kam Linda Kelly, 36 Jahre alt, deren Hof in Hertwangen bei Sigmaringen schon vor 12 Jahren auf Biolandbau umgestellt hat. Seit 2013 ist die Süßlupine ihre Spezialität und nun bekam sie eben diesen Preis, der beste wirtschaftliche Ergebnisse belohnt und auch Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Natur berücksichtigt. Willkommen, Linda Kelly.
Ja, hallo.
Wenn Sie sich jetzt freinehmen für so eine Sendung mitten unter der Woche, mit wem müssen Sie das alles abstimmen?
Mit der ganzen Familie natürlich und genau, das bedarf viel Organisation.
Wo fehlen Sie jetzt gerade?
Ich fehle meistens dann irgendwo zu Hause in der Produktion oder dann im Büro oder gut, jetzt im Moment ist gerade eh ein bisschen Winterpause, sage ich jetzt mal, draußen auf dem Acker. Aber mit den Kindern muss ich das natürlich regeln. Wer nimmt die, solange ich hier bin?
Winterpause, sagen Sie. Ich wollte gerade fragen, was ist denn jetzt so Mitte Dezember zu tun, vor allem bei Ihnen?
Gut, auf dem Hof draußen, sage ich jetzt mal auf dem Acker, nicht mehr allzu viel, bisschen vorbereiten, Grünland auch nicht. Ich meine, das ist auch ja die Zeit vorbei. Aber wir haben ja natürlich auch noch Tiere, die wollen natürlich jeden Tag versorgt werden. Und meine Lupinello-Lupinenproduktion, die ist auch fast jeden Tag am Laufen, weil ich ja auch, sage ich mal, Produkte verschicke. Das heißt, ich habe auch jeden Tag Pakete zu packen.
Und was ist mit Lupinello und den Lupinen auf sich hat und was das für Tiere sind und was es überhaupt heißt, 2019 Landwirtin zu sein. Darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit Linda Kelly. Im Oktober wurden wie jedes Jahr von einer Fachzeitschrift in Berlin die Ceres Awards verliehen für Leistungen in der Landwirtschaft. Da gibt es dann den Ackerbauer des Jahres und den Biolandwirt und den Geflügelhalter des Jahres. 11 Kategorien, aber der Hauptpreis ging dieses Jahr an eine Frau, eine Baden-Württembergerin. Linda Kelly ist Landwirtin und noch dazu Unternehmerin des Jahres. Frau Kelly, mal abgesehen davon, dass es 10.000 Euro gibt und dass das natürlich eine schöne Werbung für Ihr Unternehmen ist, was bedeutet Ihnen so ein Preis?
Gut, es ist natürlich einfach unbeschreibliches Gefühl, weil man eigentlich für die Arbeit, wo man jeden Tag verrichtet, wirklich auch mal von außen her belohnt wird und gezeigt wird, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass das die richtige Art von Landwirtschaft ist, dass wir, wenn wir innovativ sind und uns auf eigene Füße stellen, dass wir da doch vieles erreichen können. Und das ist natürlich für die eigene persönliche Entwicklung ja einfach super.
Wie war das dann bei der Preisverleihung? Da standen Sie mit dem Herrn Ruckwied, dem Präsidenten vom Landesbauernverband und vom Deutschen Bauernverband auf der Bühne. Haben Sie mit dem geplaudert? Haben Sie sich ausgetauscht?
Na, da blieb gar keine Zeit. Ich musste ein bisschen so meine Freudentränen abwischen und ich war einfach so nervös und ich war froh, dass meine Beine haben ziemlich gezittert, meine Knie, dass ich danach wieder hinsitzen durfte.
Aber kommen dann andere und sagen, Mensch, jetzt bist du hier so die Beste. Wie macht ihr das? Was macht ihr? Erzähl mal, wie war das Interesse?
Also ich finde ja, wo dabei waren, die waren total super und innovativ und das hätte jeder verdient. Und ich denke einfach, wir sind ein großer Biolandbetrieb. Wir wirtschaften in Kreisläufen. Bei uns wird jeder nach seinen Stärken auf dem Hof eingesetzt und so sind wir wirklich super aufgestellt und können viel erreichen in mehreren Generationen. Und einfach, wir sind einfach innovativ und ich glaube, die heutige Landwirtschaft braucht es auch. So einfach nach alten Linien gehen geht nicht mehr. Wir müssen neue Wege gehen, nicht auf andere Unterstützung hoffen, sondern selber alles in die Hand nehmen und ja, vorwärts denken, so dass die nächste Generation auch noch eine Chance hat, Landwirtschaft zu betreiben. Und ich denke, das haben wir gezeigt oder zeigen wir jeden Tag mit unserer Arbeit, mit unseren Produkten.
Wir sprechen später noch genauer darüber, wie das auf Ihrem Hof alles so funktioniert. Aber weil Sie jetzt gerade schon dreimal dieses Wort innovativ benutzt haben, sagen Sie doch ein kleines Beispiel. Was ist denn in Ihrem Bereich innovativ?
Also jetzt speziell in meinem Bereich würde ich einfach sagen, wir haben die Süßlupine wieder ins Leben gerufen. Das ist unser heimisches Eiweißpflanze. Wir gehen immer mehr in die Richtung weniger Fleisch, also weniger tierisches Eiweiß. Das heißt, wir brauchen pflanzliches Eiweiß. Und was gibt's denn Schöneres, wenn wir das selber hier vor der Haustüre anbauen können und in der Küche einsetzen können?
Aber wenn Sie dann bei so einer Veranstaltung sind, wo eben auch der Geflügelhalter und der Milchviehhalter und der Ackerbauer vielleicht mit Riesen Land und Maschinen dabei ist und Sie sind dann die Biolandwirtin, sind Sie da dann stolz, Teil eines Berufsstands oder auch ein bisschen so eine Außenseiterin?
Also ich persönlich sehe da, also wir sind alles Landwirte und wir arbeiten alle eng mit der Natur zusammen und wir haben alle das gleiche Ziel, Traditionsbetriebe weiterzuführen, Familien zu ernähren. Und ich möchte da eigentlich persönlich keinen Unterschied machen. Aber natürlich ist es für mich jetzt einfach schön, dass er hier auch mal eine Biolandwirtschaft, sage ich mal, an der Spitze steht, weil vom Gefühl her, von meinem Bauchgefühl her, ist das einfach schön, wenn man so direkt mit der Natur zusammenarbeitet und da neue Wege geht.
Wie geht's Ihnen dann zum Beispiel mit den Bauernprotesten zurzeit? Also da werden Mahnveranstaltungen abgehalten, die fahren mit Hunderten von Treckern nach Berlin und legen da den Verkehr lahm, weil sie sagen, Mensch, man sieht uns nur noch als Klimakiller und Tierquäler und Bienenausrotter. Aber es hilft uns auch keiner, das anders zu machen. Sie machen es nun ein Stück weit anders. Also zu wie viel Prozent, sage ich mal, sind Sie da solidarisch?
Gut, also ich finde es auf jeden Fall mal gut, dass Sie zusammenhalten, dass jetzt alle Betriebe hier an einem Strang ziehen und mit Sicherheit jetzt auch was bewegen. Sehr schade finde ich, dass die Landwirte an sich immer, sage ich mal, an allem schuld sein sollen. Ich denke, da muss sich jeder Einzelne selber an der Nase fassen und sich mal Gedanken über den eigenen Lebensstil zu machen. Wenn man mal guckt, Landwirte, das ist so ein geringer Prozentteil, ja, und die Bevölkerung ist viel, viel größer, die normale, und da müsste eigentlich jeder an sich auch arbeiten und indem man, sage ich jetzt mal, die Produkte vom Landwirt bezieht, direkt vielleicht auch, kann man da auch schon einiges bewegen, weil die Landwirte ja nicht nur für Lebensmittelproduktion da sind, sondern auch die pflegen die Landschaft mit Landschaftspflegen, wie wir auch zum Beispiel mit dem BUND zusammen. Und da gibt's so viele Punkte, wo man unterstützen könnte. Und wie gesagt, einfach dieser Zusammenhalt der Landwirte an sich finde ich super. An uns ging das ein bisschen vorbei, weil wir ja doch, sage ich mal, mit unserer Bewirtschaftung, Biolandbewirtschaftung, andere Richtung eingeschlagen haben. Und deswegen waren wir da jetzt nicht so aktuell aktiv dabei.
Aber das, was Sie meinen mit den Einzelnen, ist, dass man eben, dass wenn alle die billigste Milch und das billigste Fleisch kaufen oder sehr viele eben, dass dann die Landwirte auch keinen Spielraum haben.
Genau, auf jeden Fall. Also ich denke, das Wichtige ist auf jeden Fall regional kaufen. Also ich bin jetzt auch nicht der Verfechter, wo sagt, das Bio, es muss immer Bio sein, wenn es aus dem Ausland kommt. Das ist nicht meine persönliche Einstellung. Ich finde, das Wichtige ist, dass wir uns regional aufstellen und auch nicht nur bei den Lebensmitteln kaufen. Ich meine, jeder hat einen Garten draußen und es ist einfach schön, wenn jeder auch, sage ich mal, Blühstreifen anpflanzt und nicht einfach einen Kiesplatz draus macht. Also da kann ja jeder aktiv mitmachen.
Sprechen wir über Ihren Hof, damit wir da eine Vorstellung kriegen. Wo ist der? Was gibt's da? Wie groß ist das? Wer macht da mit?
Also gut, das ist ein traditioneller Familienbetrieb, drei Generationen. Das sind meine Eltern, Johanna und Josef Warnke, beide Meister, also Landwirtschaft und Hauswirtschaft. Mein Mann steigt jetzt richtig mit ein und baut einen eigenen Betriebszweig auf. Dann unsere zwei Söhne, Kieran und Darren, mit 5 und 7 Jahren sind schon voll dabei. Und wir sind im letzten Zipfel vom Landkreis Sigmaringen schon Richtung Bodensee orientiert. Wir haben insgesamt knapp 300 Hektar. Die teilen sich auf in Ackerbau, Grünland. Dann haben wir Landschaftspflege. Wie gesagt, mit dem BUND zusammen. Wir machen Holzhackschnitzelgewinnung, steigen jetzt noch in die Stromerzeugung über Hackschnitzel mit ein und die Direktvermarktung mit unseren Lupinenprodukten und Ferienwohnungen sind in Planung.
Das ist so ungefähr das, was viele von uns beim Stichwort Bauernhof so als Ideal im Kopf haben, ne? So mag man den im Wimmelbuch dann auch vor sich sehen. Und was dann von der EU zum Beispiel vernachlässigt wird, weil die halt eher die Großbetriebe und die Agrarkonzerne fördern. Und dann wird's schwierig. Wie viel kriegen Sie denn in Ihrer Gegend von diesem Höfesterben mit?
Gut, wir sind jetzt, sage ich jetzt mal, schon ein relativ starker Biobetriebsbereich. Also wir haben schon viele Biobetriebe um uns rum und die sind natürlich momentan noch nicht innovativer, das würde ich jetzt nicht sagen, aber gehen einfach schon andere Wege, gerade auch in der Direktvermarktung. Und da gibt's auch eine Hofgemeinschaft in der Nähe, die diese eben mit gemeinschaftlich und verschiedenen Betriebszweigen ihre Landwirtschaft ausübt. Und das ist eben das, wir sind noch ein bisschen flexibler. Also wir können noch mehrere Betriebszweige führen und bewirtschaften. Und dadurch stellen wir uns natürlich ein bisschen sicherer auf und finanziell besser auf. Wenn mal ein Betriebszweig ein bisschen, sage ich mal, schlechter dasteht, dann wird er vom anderen wieder aufgefangen. Also wir setzen nicht alles auf eine Karte.
So wie der Milchbauer, der dann mit dem Milchpreis leben muss. War das eine bewusste Entscheidung, so richtigen Konzept? Haben Sie das so genauso ausgeheckt aus betriebswirtschaftlichen Gründen?
Ja, ist tatsächlich so. Also meine Eltern haben das auch schon immer so gemacht und es stand damals 2007, wo wir auf Bioland umgestellt haben von konventionell, stand auch die Frage, ob wir uns in irgendeine Richtung ganz groß orientieren. Und da war eben uns der Familienrat, also wir Frauen hauptsächlich dagegen, weil wir gesagt haben, wir möchten diese Flexibilität nicht verlieren und auch diesen Druck nicht, dass wir einfach jeden Tag aufstehen, mit Freude an die Arbeit gehen und diese Abwechslung, das ist eben das Schöne. Ich kann am Morgen sagen, okay, ich gehe in die Küche und röste Kaffee und am Mittag sitze ich auf dem Traktor. Also das wollten wir uns einfach nicht nehmen und es ist ja auch ganz klar, bei so vielen Personen, wo da jetzt mitarbeiten, hat ja auch jeder seine Stärken und seine Wünsche, wo er sich entwickeln will und da kann ja nicht jeder, sage ich mal, das Gleiche tun und durch diese Vielschichtigkeit auf unserem Betrieb kann sich wirklich jeder entfalten.
Linda Kelly ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Sie wurde im Oktober zur Landwirtin des Jahres gewählt, als erste Frau überhaupt. Ihr Hof bei Sigmaringen betreibt seit 12 Jahren Biolandbau und ihre ganz spezielle Nutzpflanze ist die Lupine. Die kannte ich bisher nur so als Blume mit so einem schönen Dolden, Frau Kelly, und hab da auch gedacht, die ist giftig. Sind es spezielle Lupinen, mit denen Sie arbeiten?
Ja, genau, das sind die Süßlupinen und die sind gezüchtet ohne die Alkaloide, ohne die Bitterstoffe und somit für die menschliche Ernährung geeignet.
Wie kamen Sie drauf, mit der Lupine was zu machen oder mit den Süßlupinen?
Das war tatsächlich ein Zufall und zwar habe ich ja schon seit Kind an betreibe ich ein Blumenfeld und ich hatte hinter dem Blumenfeld einen kleinen Acker, also mein Vater, und da ist der Weizen über den Winter erfroren und dann hatten wir die Möglichkeit nochmal eine Sommerung anzubauen und dann haben wir gesagt, naja, da können wir jetzt irgendwas experimentieren, irgendwas ausprobieren und sind in unserer Bioland-Zeitschrift auf die Süßlupine gestoßen und dann haben wir gedacht, naja, das ist doch super, dann können wir die anpflanzen und die Leute können das noch in den Blumenstrauß mit reinpflücken. Dem war aber nicht so. Also die Süßlupine, also unsere Sorte, blüht relativ unscheinbar weiß und auch nicht so schön bunt und kerzenförmig und wie im Garten, wie man sie kennt. Und dann war das natürlich ein Flop und keiner hat sie gepflückt. Aber wir hatten eine wunderbare Ernte im August und haben dann diese weißen kleinen Kügelchen geerntet und haben uns sofort in die Kügelchen verliebt und haben gesagt, also da müssen wir irgendwas draus machen.
Das ist ja interessant, dass aus einem Irrtum sozusagen die Geschäftsidee entsprungen ist. Und Sie haben gerade ein Wort gesagt, das habe ich noch nie gehört, die Sommerung. Was für ein schönes Wort. Was ist das, eine Sommerung?
Die Sommerung, das heißt, da baut man oder sät man die Kultur dann im März, April, im Frühjahr eben an und kann sie dann im Sommer schon ernten.
Und dann hatten Sie diese vielen weißen Kügelchen. Was kann man also machen mit Süßlupinen? Und wie haben Sie das auch rausgefunden?
Also wir hatten die Kügelchen und dann haben wir recherchiert, was wir uns einfach mal informiert überhaupt, was die Süßlupine ist. Und dann sind wir auf Lupinenkaffee gestoßen und dann war ganz klar, das müssen wir ausprobieren. Haben die Dame im Ort gefragt, wie könnte man denn jetzt rösten, wenn man nicht gerade einen teuren Röstautomat in der Ecke stehen hat. Und dann haben die gesagt, na klar, mit der Pfanne. Und dann haben wir das ausprobiert in die Küche und haben die total unter Qualm gesetzt und Rauch. Und dann haben wir sie in der Küchenmaschine gemahlen und haben sie aufgebrüht und die erste Tasse war schon so, dass sie gesagt haben, boah, das schmeckt so gut, da bleiben wir dabei, da entweder tun wir die 300 Kilo, wo wir geerntet hatten, selber trinken. Ja, dann kam natürlich irgendwann die Idee, wir steigen damit in die Direktvermarktung ein, das dürfen wir anderen Leuten nicht vorenthalten.
Aber das ist ja schon ein Schritt und dann mussten sie sich dann ganz viele teure Gerätschaften anschaffen?
Ja, das ist eben diese Kunst, wenn man so eine Idee hat, wie kann man das so umsetzen, dass es noch nicht diese Investitionen sind. Ja, man weiß ja noch gar nicht, ist das Produkt am Markt überhaupt gewollt und wie kriegen wir es umgesetzt. Und mein Mann ist ja Maschinenbauingenieur und dann war das natürlich ganz super, weil ich ihm gesagt habe, ich möchte das und das machen. Und er hat mir dann die Maschinen dazu umgebaut oder sogar neu gebaut, alles im kleinen Stil, sage ich mal, für kleine Chargen. Und im Kaffee, da haben wir dann wirklich einen Ofen umfunktioniert, einen normalen Industrieofen und das hat dann echt super funktioniert. Also wir rösten jetzt nicht mehr in der Pfanne, die Mengen könnten wir da gar nicht mehr schaffen. Also da waren wir eigentlich auch wieder so innovativ und haben uns Stück für Stück weitergeholfen und da die Lupine, ja, also der Kaffee, das war super, super Einstiegsprodukt, aber mir war dann gleich klar, dass die Lupine mit so viel Eiweiß, dass das ja die Eiweißpflanze schlechthin ist und wir die auch in die Küche bringen müssen und dann haben wir natürlich angefangen, auch weitere Produkte Produkte zu kreieren, wie Flocken, wie Mehl und so weiter.
Das heißt, mit welchem anderen Nahrungsmittel, kann man das ja mit Soja vergleichen oder ja. Was kann man
ja.
sich vorstellen?
Das ist unser heimisches Soja, ja. Nur halt, das Soja ist ja dann schon teilweise, wir bauen auch inzwischen bei unseren Feldern auch Soja an, so ist nicht, aber das meiste Soja für die Lebensmittelproduktion stammt doch noch von weit weg und werden Regenwälder abgeholzt und da finde ich natürlich, wenn das Superfood vor der Haustüre wächst, ist doch super.
Und haben Sie das jetzt erfunden oder ist die Lupine, weiß ich nicht, eine alte Kulturpflanze, die in Vergessenheit geraten war? Wieso kennen wir die nicht alle längst?
Ja, also vergessen ist sie, wirklich in Vergessenheit geraten ist sie. Die gab es schon ganz, ganz früher, also schon im antiken Griechenland. Da war es natürlich noch die mit Bitterstoffen. Die haben dann halt mit Meerwasser die ausgewaschen und gekocht und haben sich damit geholfen, dass sie essbar und genießbar war. Und heutzutage ist das durch die Züchtung natürlich ja toll, wenn man sie so direkt anpflanzen kann und verwenden kann.
Von wem alles wurden Sie am Anfang belächelt für Ihre Idee?
Eigentlich von vielen, außer natürlich von der eigenen Familie, wobei da gab es auch schon skeptische Blicke von der Männerwelt. Das erste, was ich immer gehört habe, wie Kaffee ohne Koffein, das bringt doch nichts. Und Blümchenkaffee. Aber umso schöner ist natürlich, weil es so eine echt belächelte Idee war, dass es jetzt so ein Erfolg ist.
Und so als Geschäftsidee, also Sie mussten ja wahrscheinlich auch zu Leuten hingehen und weiß ich nicht, ob Sie Geld gebraucht haben dafür und so und wo man das dann vorstellt und die sagen, vergiss es.
Ja, also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich Klinken geputzt habe. Also ich bin wirklich von Laden zu Laden gelaufen und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich habe da ein super Produkt und könnt ihr das bitte nicht aufnehmen und habe da sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet. Ich habe auch die ersten 4 Jahre wie Aschenputtel von Hand die Lupinen sortiert, weil so ein Farbausleser so kostenintensiv war, dass ich gesagt habe, naja, ich weiß ja eben noch nicht, ob es funktioniert, also von Hand sortieren wie Aschenputtel.
Und also wie schmeckt's denn nun? Also auch wie Soja eher so nach gar nichts und es kommt auf die Gewürze an oder?
Nee, finde ich gar nicht. Die Lupine hat an sich also es schmeckt natürlich so ein bisschen nach Erbse, das kann man schon sagen, im rohen Zustand, aber im gekochten oder verbackten Zustand eher nussig und der Kaffee schmeckt im Bodenkaffee recht ähnlich. Also es gibt Leute, die würden den Unterschied gar nicht merken. Die würden halt dann sagen, naja, es ist vielleicht eine andere Röstung oder eine andere Bohne oder irgendwas in die Richtung. Aber direkt, dass das aus der Süßlupine kommt, das errät eigentlich keiner.
Und Sie pflanzen sie eben jetzt nicht nur an und verarbeiten sie, sondern Sie vermarkten das alles auch selber. Sie haben den Direktversand. Was sind das alles für Produkte, nur ganz kurz, außer am Kaffee?
Der Kaffee gibt's auch in orientalischer Version, also jetzt gerade passend zu Weihnachten mit Zimt, Schnelken und so weiter. Dann haben wir die Flocken, wir haben Schrot, wir haben die ganzen Samen, wo viele ankeimen lassen zu Sprossen. Wir haben die Kerne, das sieht ein bisschen aus wie Linsen. Und für diejenigen, wo sagen, oh, das dauert mir alles zu lang mit dem Kochen, haben wir natürlich auch Lupinenkerne in der Dose vorgekocht. Die muss man nur aufmachen, kann man zum Beispiel als Salat anmachen oder in einen Auflauf mit rein, nochmal warm machen oder pürieren und als Aufstrich machen.
Und dieses Anbauen und Pflanzen und Pflegen und Züchten und Verarbeiten und Vertreiben, selbst wenn Sie jetzt nicht mehr wie Aschenputtel das von Hand sortieren, klingt es schon nach einem rigoros durchgetakteten Ablauf. Wie kriegen Sie das alles hin?
Ja klar, da zieht die ganze Familie natürlich mit und jetzt haben wir auch schon größere Maschinen, wo man dann einfach auch eine Großmenge durchlaufen lassen kann und gute Organisation, würde ich sagen.
Sie nutzen auch Social Media, ne? Was bringt Ihnen das für den Vertrieb?
Auf jeden Fall ist das ein Kanal, wo für mich perfekt ist, weil ich da viele erreichen kann auf einmal. Ich kann relativ schnell zeigen, was ich zu Hause tue, was ich mache, auf den neuesten Stand bringen, sei es wie blüht die Lupine gerade oder haben wir schlechtes Wetter, kann auch die Leute mit teilhaben lassen. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass die das wirklich live erleben. Oder ich kann einfach mein neuestes Rezept posten und die Leute auf neue Ideen bringen.
Und die Lupinello-Follower, die nehmen da dann dran teil. Und Sie wissen wahrscheinlich dann auch, wo die sitzen vor allem.
Ja, klar. Also ich finde, das ist schon so eine richtige Lupinello-Fangemeinde. Ich kriege auch wirklich so viel Anrufe oder auch E-Mails, Briefe. Teilweise kommen die Bestellungen noch per Post und das ist so schön, weil man einfach einen tollen Austausch hat mit dem Verbraucher direkt und man kann einfach sich unterhalten.
Sind es dann noch vor allem die, ich sag mal, die großstädtischen, hippen Bioladenkunden oder geht das drüber hinaus?
Das ist wirklich unterschiedlich. Das ist von jung bis alt, über Deutschland weit, direkt oder vor der Haustür. Also da gibt's überhaupt, also am Anfang heißt es ja immer, wenn man so das Marketing betreibt, man soll Zielgruppen finden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Zielgruppen. Ich habe welche, wo kein Koffein vertragen. Ich habe welche, wo einfach regional gern einkaufen. Ich habe Leute, die sind Veganer, Vegetarier. Ich habe Low-Carbler. Also ich habe keine Zielgruppe für meine Produkte, weil die Süßlupine so eine große Produktvielfalt mir bietet. Demnächst kommen Lupinennudeln von uns auf den Markt. Ich werde nächste Woche meine Nudelmaschine dazu abholen. Bin schon ganz aufgeregt und freue mich. Also es wird noch viele Lupinello-Produkte geben und deswegen noch viele, viele weitere Kunden.
Wenn die Lupine das wüsste, wie sie hier gefeiert wird.
Ja.
Aber wenn ich jetzt, sag mal, ich habe kein Problem mit Koffein, warum sollte ich jetzt meinen Kaffee überhaupt durch was anderes ersetzen? Durch einen Ersatz?
Gut, ich sage jetzt einfach mal der erste Punkt, weil die Lupine natürlich hier direkt vor Ort wächst, ein regionaler Rohstoff. Dann des Weiteren ist durch die schonende Röstung, also es gibt natürlich viele Kaffeeröstereien hier in der Gegend, die rösten genauso schonend, das ist auch super. Aber gerade dieser industriell verarbeitete Kaffee ist oft schockgeröstet, was natürlich für die Kaffeesäuren, fürs Acrylamid sich auswirkt. Und das sind natürlich Sachen, die da achten wir drauf. Also es ist ein Gesundheitsaspekt natürlich, die Lupine ist auch basisch, was ja auch für die Übersäuerung sehr, sehr gut ist, also dass der Magen nicht übersäuert wird. Also hat sehr, sehr viel positive Eigenschaften und ist einfach ein regionaler, heimischer Kaffee.
SWR 2 Tandem heute mit Linda Kelly, die als erste Frau zum Landwirt oder eben zur Landwirtin des Jahres gewählt wurde und die sich auf ihrem Biohof in Hertwangen bei Sigmaringen auf Anbau und Verarbeitung von Süßlupinen spezialisiert hat. Und dieser Hof, Frau Kelly, ist ein richtiger Familienbetrieb. Sie haben schon gesagt, wer macht was?
Ja, wir sind drei Generationen. Mein Vater zum Beispiel ist spezialisiert für den Ackerbau. Meine Mutter ist wirklich die gute Seele im Haus mit der Verköstigung und managt ihr Büro. Mein Mann ist der Techniker, Maschinenbauingenieur und ist da im technischen Bereich unterwegs und baut sich momentan auch einen neuen Betriebszweig auf mit dem Holzvergaser. Da ist auch viel technisches Wissen gefragt. Grünlandwirtschaft, also Heuwerbung und so, machen wir dann immer zusammen. Und meine Spezialität ist die Produktion von Lupinello, von meinen Lupinenprodukten und die Vermarktung und das Ganze. Und dann auch natürlich Hofführungen, da unterstützt mich meine Mutter auch mit. Und dann haben wir noch Landschaftspflege und Maschtiere für ein spezielles Projekt, Kauf eine Kuh. Also da wird das Tier dann erst geschlachtet, wenn alles bestellt ist.
Und sowas Kompliziertes, also es ist ja schon ein großes System, was da ineinander greifen muss. Das geht ja immer nicht ganz reibungslos. Also wenn Sie so an die letzten Jahre zurückdenken, mal abgesehen davon, was Sie über die Süßlupine lernen mussten, was mussten Sie sonst lernen, damit das alles funktioniert?
Gut, vom Lernen her ist so, ich habe ja vor 19 Jahren schon mal Landwirtschaft angefangen zu lernen in der ersten, also das erste Lehrjahr, das ist Vollzeitschule und mein Bruder hat das parallel auch gemacht und dann war für mich eigentlich klar, wenn mein Bruder den Hof übernimmt, dann gehe ich noch in die Industrie und bilde mich da einfach weiter, was jetzt echt super perfekt war, weil ich jetzt genau diese Sachen, also man ist ja als Landwirt nicht nur noch draußen auf dem Acker, sondern da spielt sich echt 50% im Büro ab. Wenn man da nicht fit genug ist, kann man das Unternehmen auch nicht richtig führen. Und passend dazu habe ich mich aber jetzt von 2017 bis 2019 entschieden, noch die Landwirtschaftslehre fertig zu machen. Das war jetzt noch eine ganze Herausforderung mit dem ganzen vielen Lernen nebenher. Da habe ich jetzt mir das Basiswissen angearbeitet und werde mich da immer weiterentwickeln. Und die große Herausforderung ist natürlich auch in so einem Mehrgenerationenbetrieb, dass man miteinander klarkommt, dass alles harmonisch oder recht harmonisch abläuft, was ja auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auch nicht immer möglich ist, weil die Arbeit und die körperliche Anstrengung natürlich auch jeden Tag dabei ist. Und da muss man viel Kompromisse eingehen und gucken, dass man an einem Strang zieht. Das ist schon eine Herausforderung, aber es ist machbar, wenn natürlich alle auch, sage ich mal, das gleiche Ziel verfolgen, dann funktioniert es.
Wie klar war Ihnen denn Ihr Weg vorgezeichnet, also von sich aus? Haben Sie zwischendurch auch gedacht, Sie könnten beruflich auch ganz was anderes machen oder ganz weggehen von diesem heimischen Hof?
Nee, das hätte ich, irgendwie hätte ich das nicht übers Herz gebracht. Also ich habe ja immer zu Hause gewohnt und mein Bruder hat sich ja beruflich nochmal anders orientiert und dann war irgendwie so innen drin in mir immer so, ja, also die Heimat erhalten, den Hof erhalten, wie wusste ich damals ja auch noch nicht, war ja dann auch noch nicht spruchreif, weil meine Eltern waren da ja auch noch jung und waren auch noch motiviert und dann habe ich mich ja wirklich gut weitergebildet, auch in meinem Bereich, habe einen Fachwirt gemacht, ganz viele Weiterbildungen. Und dann war es so, wo ich dann schwanger wurde, war für mich aber klar, ich gehe nicht mehr in die Industrie zurück und ich möchte mich auf dem Hof, auf dem Familienbetrieb entwickeln, entfalten und mit einbringen. Und das haben wir wirklich ganz gut hingekriegt.
Ihr Mann, der Maschinenbauingenieur, den Sie bei Ihrer Ausbildung kennengelernt haben, der ist Ihre. Seine Eltern sind in Irland auch Landwirte und Sie haben schon erzählt, diese Maschinen gebaut, nach denen die Lupinen verlangten. Gibt es dann auch Details auf Ihrem Hof oder in Ihrem Betrieb, die eher irisch als schwäbisch sind?
wir könnten jetzt Guinness anfangen zu trinken, aber das müssten wir dann erstmal importieren. Wir versuchen natürlich auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, einmal im Jahr nach Irland zu fliegen. Wir kriegen natürlich auch öfters dann aus Irland Besuch. Das macht's natürlich echt schön, wenn man die Familien so zusammen hat. Und wir planen natürlich eine Ferienwohnung und da bauen wir so ein kleines Irish Cottage, weil wir ja ein bisschen was Besonderes machen möchten. Und da bietet sich das natürlich super an, wenn wir so ein bisschen so das kleine Irland nach Kleinoberndorf holen.
Ah, verstehe. Und dann wird dann auch Musik gemacht.
Ja, also ich nicht. Ich bin total unmusikalisch und deswegen, wir sind ja auch nicht mit der Kelly Family verwandt. Aber meine Mutter ist sehr musikalisch. Vielleicht kriege ich sie noch dazu überredet.
Ich meine deswegen den Iren, da gehört ja zum Guinness auch die Gitarre dazu.
Ja, genau.
Mussten Sie sich eigentlich, da Sie ja nun zum Beispiel als erste Frau diesen Ceres Award bekommen haben, beruflich überhaupt viel mit Männern rumschlagen, die denken, sie wissen es besser?
Ich habe da eigentlich relativ Glück. In unserem Umfeld sind wir Frauen wirklich gut akzeptiert. Man sieht das auch bei uns auf dem Betrieb, sonst wird man ja auch gar nicht so weit kommen. Ich persönlich habe das so nicht gespürt. Ich war ja früher als Mädchen immer schon gleich mit dabei auf dem Traktor und bin selber gefahren. Und bei jeder Aktion bin ich selber gefahren und ich hatte da nie das Gefühl, ich muss jetzt da mich groß beweisen. Ich bin da einfach aufgenommen worden. Und ich finde, ja, wir haben da sowieso eine tolle Gemeinschaft bei uns in der Gegend. Also da gibt's das nicht, dass, also der ein oder andere vielleicht sagt schon mal so, das ist wieder typisch Linda mit den roten Fingernägeln. Und aber ich habe damit kein Problem, da kann ich drüber stehen.
Und nachdem es ein Doppelpreis war für die Landwirtin und die Unternehmerin des Jahres, womit sympathisieren Sie mehr? Sehen Sie sich als Landwirtin oder als Unternehmerin?
Also ich in meiner Entwicklung mit den Lupinenprodukten natürlich als Unternehmerin, aber für das Gesamtkonzept, wie wir den Betrieb dann ja später auch weiterführen möchten, natürlich als Landwirtin. Aber mein Vater ist, wie gesagt, noch rüstig, der darf jetzt einfach noch, der ist einfach mit Leib und Seele, ist er Landwirt und Ackerbauer und da möchte ich ihm jetzt mal zu viel noch nicht reinreden und deswegen werden wir das Stück für Stück regeln.
Ja, Sie haben ja viele Stücke am Start jetzt mit dem Cottage und Sie haben vorher auch vom Stromerzeugen gesprochen. Was wird das? Wie wird das gehen?
Gut, wir haben eigenen Wald, haben einen eigenen Holzhacker und können Hackschnitzel produzieren und das ist der Holzvergaser, der wird dann sozusagen mit Hackschnitzeln gefüttert und erzeugt Strom und natürlich auch Abwärme und die Abwärme kann man dann wieder nutzen zum Getreide trocknen, zum die ganzen Gebäude heizen und da versuchen wir einfach den Betrieb ein bisschen autark zu machen und im Kreislauf zu wirtschaften.
Im Kreislauf zu wirtschaften. Sagen Sie da noch zwei Sätze dazu, dass also möglichst wenig Abfall auch entsteht oder was ist der Hauptgedanke?
Also eigentlich in jeglicher Hinsicht, also selbst bei meiner kleinen Lupinenproduktion bin ich immer am Überlegen und mache zum Beispiel aus den aussortierten Lupinen, Lupinenwärmekissen und solche Sachen oder dann einfach, dass man dann wieder im Prinzip Kleegras zum Beispiel anbaut, was wieder in Kreislauf geht, entweder wieder über eine Biogasanlage veredelt wird und wieder auf die als Nährstoffe zurückgeführt wird auf den Acker. Also wir versuchen da ja in jeglicher Hinsicht die Kreisläufe zu schließen.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Linda Kelly. Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik saß Rudyard Hasel. Schönen Abend.